die Nachrichten von SRF um 12 mit Lukas Siegfried. Kriegsmaterial aus Schweizer Produktion soll künftig einfacher ins Ausland exportiert werden können. Das will der Ständerat. Er hat zugestimmt, das Kriegsmaterialgesetz zu ändern. Aus dem Bundeshaus berichtet Juliette Schild.
Schweizer Rüstungsfirmen könnten nur überleben, wenn sie auch exportieren könnten, so das Votum von FDP-Ständerat Josef Dittli. Andere Staaten würden nicht mehr bei uns kaufen.
Deutschland will nicht einmal mehr Tarnitze aus der Schweiz. Die Niederlande und diverse andere europäische Staaten beschaffen ihre Rüstungsgüter nach der Devise «Swiss free».
Die Aufträge der Schweizer Armee allein reichten nicht aus, um das wirtschaftliche Überleben zu sichern. Gegen eine Lockerung beim Kriegsmaterialexport war SP-Ständerat Daniel Josic.
Wenn Sie als neutrales Land glaubwürdig sein wollen, dann können Sie nicht gleichzeitig Rüstungsgüter liefern.
In Zukunft sollen also Exporte in 25 Staaten grundsätzlich bewilligt werden, außer es liegen außerordentliche Umstände vor und die außen- oder sicherheitspolitischen Interessen der Schweiz erfordern eine Ablehnung. Neu könnten Länder wie Deutschland, Frankreich oder die USA von der neuen Regelung profitieren. Auch entschieden hat der Ständerat, dass die 25 Staaten neu gekauftes Kriegsmaterial an andere Länder weitergeben dürfen, ohne Zustimmung der Schweiz. Diese Forderung hatte Thierry Burkhardt von der FDP gestellt. Als nächstes beschäftigt sich der Nationalrat mit den Lockerungen für den Kriegsmaterialexport.
Juliette Schilz. Mieterinnen und Mieter sollen künftig Anspruch auf eine Elektroladestation haben. Das will nach dem Nationalrat auch der Ständerat. Er hat einen Vorstoss aus den Reihen der Grünliberalen angenommen, mit 24 zu 18 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Der Bund solle dafür sorgen, dass auch Mieterinnen und Mieter ihre Elektroautos bei sich zu Hause aufladen können. Dasselbe soll laut dem Vorstoss für Personen mit Stockwerkeigentum gelten. Der Bundesrat war gegen die Forderung, nun muss er trotzdem eine Gesetzesvorlage dazu ausarbeiten. Die Börsendaten von SIX, der Swiss Market Index, liegt im Moment bei 12.370 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu genau 94 Rappen gehandelt und den Dollar gibt's aktuell für 82 Rappen 21. Der Blick aufs Wetter. Es ist heute meist sonnig. Am Nachmittag gibt es im Norden um 27 Grad, im Süden bis 30 Grad. Morgen gibt es dann an vielen Orten in der Schweiz über 30 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Tobias Meyer.
SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal.
Let's fly. Ja, schön seid ihr bei SRF 1 an diesem Mittwochmittag, 11. Juni. Dani Vorler am Mikrofon und in den Ohren The Alan Parsons Project. Eye in the Sky hören wir uns an. Jetzt hoffe ich einfach, ihr habt noch etwas Gutes auf dem Tower. Dann wäre das Ganze doch perfekt. Einen guten Hoursitz und schöne Mittagspause.
And I don't know.
von unserem gleichnamigen 80er-Jahre-Album «Eye in the Sky». Die britische Rockband Alan Parsons Project gehört hier bei SRF 1. Und jetzt schauen wir schnell vor uns auf Freitag oben, wenn wieder diskutiert wird in der Fernsehsendung Arena. Da geht es um die Schweiz und die EU. Die Schweiz und die EU sollen ihre Beziehungen weiterentwickeln mit neuen Regeln und neuen Abkommen. Schon gleich sollte der Bundesrat die detaillierten Verträge veröffentlichen. Kommt das Paket jetzt genau im richtigen Moment, weil es die Beziehung zum wichtigsten Wirtschaftspartner sturmfest macht, oder verliert die Schweiz damit ihre Souveränität in wichtigen Fragen? Über das diskutiert eben die Sendung Arena im Schweizer Fernsehen diesen Freitag und zeigt wie immer auch Meinungen aus dem Publikum. Drum, was ist eure Meinung zu diesem Thema? Schickt sie an die Arena-Redaktion auf arena@srf.ch. Was haltet ihr von diesen neuen Verträgen mit der EU? Arena@srf.ch. Die Sendung Arena im Schweizer Fernsehen am Freitag zu Abend um 10:30 auf SRF 1. Mit Annie Lennox, Put a Little Love in Your Heart.
SRF Meteo.
Wir haben Mittwoch für viele, die in die Schule gehen, natürlich der freie Nachmittag, perfektes Badewetter, würde ich jetzt sagen. Wie warm wird es denn jetzt? Stefanie Westerhuis von SRF Meteo.
Heute Nachmittag steigen die Temperaturen im Flachland auf etwa 27 Grad, also warm, aber noch kein Hitzetag. Den gibt es heute erst im Rhonetal und teils im Tessin, wo es knapp 30 Grad gibt. Es bleibt heute sonnig und weil es gang noch ein bisschen Rauch von den Waldbränden in Kanada und auch Schleierwolken am Himmel hat, ist der Sonnenschein teils ein bisschen milchig. Dabei sollte man sich aber nicht vergessen, trotzdem mit Sonnencreme einzucremen oder einen Sonnenhut anzulegen, weil Kraft hat die Sonne trotzdem. Am Abend kommt dann noch ein bisschen Beisen auf und auch in der Nacht kühlt es dann noch einmal gut ab.
Du sagst, noch einmal tut es gut abkühlen. Auf was stellen wir uns denn hier temperaturmässig ab morgen ein?
Von morgen bis am Samstag ist es dann richtig heiss. Morgen gibt es an vielen Orten schon gegen die 30 Grad. Und Freitag, Samstag sind die heissesten Tage dieser Woche mit verbreitet 30 bis 34 Grad. Und dazu wird es auch langsam tüppig. Wir reden von tüppig, wenn die Luft eben nicht nur heiss, sondern auch recht feucht ist. Dann kann sich nämlich unser Körper nicht mehr gleich gut mit Schwitzen abkühlen, wie wenn es trockniger wäre. Tüppig ist vor allem der Freitag, Samstag bis in Sonntag rein. Das im Flachland und auch im Südtessin in den Bergen ist es ein bisschen angenehmer.
Das, ja,
und das Tüppige, das merkt man vor allem auch in der Nacht. Es tut eben dann nicht mehr angenehm abkühlen, sondern bleibt so ein bisschen unangenehm, feuchtelig, schwitzig.
Ich kann eben sagen, jetzt haben wir bis jetzt nur über die Temperaturen geredet, Donnerstag bis Samstag, wo es 30 bis 34 Grad heiss wird. Was macht das Wetter dazu? Gibt es zwischen Ihnen etwa noch einen Sprutz?
Ein Sprutz Regen gibt es morgen erst in der Body oder in einem See zu finden, wenn man reingumpelt. Es scheint nämlich noch einmal den ganzen Tag die Sonne. Nur im Tessin hat es morgen Morgen teils ein bisschen Wolken, die vielleicht ein bisschen Schatten machen, aber am Nachmittag ist es auch hier hauptsächlich sonnig. Der Regen ist dann ab dem Freitag langsames Thema. Freitag und Samstag gibt es in den Bergen am Nachmittag Platzregen, teils auch mit Blitz und Donner. Am Samstag ein bisschen verbreiteter als am Freitag. Und am Sonntag gibt es dann für einmal überall anderes Wetter. Es ist zwar weiterhin warm, aber oft bewölkt und es zieht Platzregen und auch Gewitter schon vom Morgen weg über die Schweiz.
Und wenn wir den jetzt gerade von dem schon heim am Sonntag, wo es wieder einen Wechsel gibt, der Ausblick auf die nächste Woche, was gibt es da schon zu sehen?
Am Montag macht sich schon das nächste Hochbreit. Voraussichtlich erwarten uns ein paar weitere trockene Tage mit viel Sonne und Temperaturen um die 25 Grad.
Stefanie Westerhuis mit dem Wetterüberblick hier bei SRF 1. Vielen Dank, Stefanie. Schönen Nachmittag.
Gleichfalls.
Merci. Sister Sledge. Lost in Music hören wir.
1.
La mia marcia in più, la mia forza sei tu, e me ne accorgo quando son solo, com'è difficile riprendere il volo senza te. Sei la mia marcia in più, chi mi manca sei tu, quando la notte ti mostro i ricordi di quelle giornate che mai più ti scordi, non ci sei. Una domanda, mille risposte, imprevedibile sogno nascosto, senza di te mi sento nessuno, senza ambizioni, col cuore a digiuno, non mi abituerò. Questa notte che mi stai accanto, mi sento bene e non sai quanto tu ci sei. Una domanda, mille risposte, imprevedibile sogno nascosto, senza di te mi sento nessuno, senza ambizioni, col cuore a digiuno, non mi abituerò. Senza te io mi perdo e il mondo è deserto, senza te come vivo, non trovo respiro, non sono star senza te.
Schweizer Musik auf SRF 1, Micke Heimekürz mit Sensate.
SRF Verkehrsinfo.
Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden Stau und bis zu 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Und Richtung Norden Stau und ebenfalls rund 15 Minuten Wartezeit ab Quinto. Dann Stau oder stockend in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Breite, dadurch auf der A3 ab St. Johann. In der Region Zürich noch vor dem Gubristunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz und daher auf dem Westring ab Urdorf Süd. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt.
12.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Schweizer Rüstungsindustrie jubelt. Der Ständerat kommt ihr entgegen. In den Worten von Mittelständerätin Brigitte Häberli.
Neu soll also der Export in diese Länder grundsätzlich erlaubt sein, auch wenn sie sich in einem internen oder externen Konflikt befinden.
Wie ist das vereinbar mit der Schweizer Neutralität? Die US-Regierung will kritische Metalle vom Ozeanboden holen. Meeresbiologen warnen eindringlich vor dem Tiefseebergbau. Kolumbien wird von einer Anschlagsserie erschüttert. Die FARC-Guerilla scheint wieder zu erstarken. Er kämpfte für Privatradios, fürs Privatfernsehen, gegen die UKW-Abschaltung Heute wird er 80.
Ich bin unglaublich dankbar. Ich habe so viel mehr können erleben und erreichen in dem Leben, als ich mir je erträumt habe. Also ich bin eigentlich das Glückskind.
Roger Schawinski ist im Tagesgespräch. Rendezvous. Die Themen ausgewählt hat Franco Arnold, am Mikrofon für Sie Ivana Pribakovic. Die neutrale Schweiz und ihre Rüstungsindustrie ist in aller Munde. Seit der Bundesrat verboten hat, dass Schweizer Munition und anderes Kriegsmaterial an die Ukraine weitergegeben wird, läuft die Diskussion heiß. Die Politik streitet schon seit Jahren, ob und wie die Exportregeln für Kriegsmaterial gelockert werden sollen. Der Ständerat hat heute einen grossen Schritt gemacht und Hürden gesenkt, dass Waffen und Munition ins Ausland verkauft werden können. Eine wichtige Rolle gespielt hat dabei die Rüstungs- und Sicherheitsindustrie selbst. Aus dem Bundeshaus Dominik Meyer.
Ein guter Lobbyist redet seine eigene Rolle klein. Bei Matthias Zoller, zuständig für die Sicherheits- und Rüstungsindustrie beim Industrieverband Swissmem, tönt das so.
Ich bin derjenige, der informiert. Es geht darum, überhaupt mal den Rüstungsmarkt zu kennen. Und dann geht es darum zu schauen, wo kann man Mehrheiten finden. Und da haben wir vielleicht ein bisschen mitgeholfen.
Das ist leicht untertrieben, denn die Lockerungen, die der Ständerat heute beschließt, die hat Zoller wesentlich mitgeformt. Damit rein in die Debatte, rein in den Ständeratssaal. Hier warnt Josef Dittli von der FDP, immer mehr Staaten würden die Schweiz boykottieren wegen der heutigen Exportregeln.
Dies führt zum Untergang der Schweizer Rüstungswirtschaft. Rüstungsfirmen verlegen ihre Produktionsketten ins Ausland, Arbeitsplätze gehen verloren. Damit wird vor allem unsere Armee geschwächt.
Neu sollen 25 westliche Länder, sind die wichtigsten Kunden der Schweizer Rüstungsindustrie, generell eine Bewilligung erhalten für Rüstungskäufe. Die bisherigen Kriterien, zum Beispiel, dass ein Käuferland in keinen Konflikt verwickelt sein darf, würden nicht mehr gelten. Der Bundesrat soll aber ein Vetorecht haben gegen einzelne Rüstungsgeschäfte. Nur linke Ständeräte wehren sich gegen diese Lockerung. Hier Daniel Josic von der SP.
Was Sie hier machen, ist die Neutralität unterwandern, dass sie nicht mehr existiert.
Anders sehen es FDP, Mittepartei und SVP. Sie sind sich einig und verschaffen der Lockerung eine komfortable Mehrheit. Das ist bemerkenswert, denn kurz vor dem Ukraine-Krieg hatten Mitte-Ständerätinnen und Ständeräte noch mitgeholfen, die Regeln zu verschärfen, jetzt die Lockerung. Dahinter steht monatelange Vermittlung. Die Fäden gezogen hat Matthias Zoller, der Mann der Sicherheits- und Rüstungsindustrie.
Wir können natürlich auch ein bisschen darauf aufmerksam machen. Bei der Partei haben wir gehört, das ist eine rote Linie. Bei dieser anderen Partei ist das der springende Punkt. Und so findet man vielleicht am ehesten dann eben irgendeinen Kompromiss, der tragbar ist.
Das klappt heute im Ständeratssaal auch bei einer weiteren Lockerung. Die 25 westlichen Staaten sollen künftig gekauftes Kriegsgerät auch völlig frei weitergeben dürfen an andere Länder. FDP-Präsident Thierry Burkhardt schlägt das vor, in Absprache mit der Rüstungsindustrie. Es gehe um zuverlässige Staaten, sagt Burkhardt.
Denen vertrauen wir auch, dass sie entsprechend auch sorgsam mit der Weitergabe umgehen. Es sind Staaten, die die wichtigsten internationalen Kriegsmaterialausfuhrregulative unterschrieben haben.
Auch gegen diese Lockerung wehren sich ausschließlich Linke. Franziska Roth von der SP warnt vor einem grossen Risiko, wenn Staaten Schweizer Kriegsgerät frei weitergeben dürften.
Man gibt einen Freipass für Länder, die zum Beispiel dann Russland oder Israel beliefern könnten, die momentan Waffen so einsetzen, wie wir es nicht gutieren.
Doch wiederum ist die Mehrheit für die Lockerung deutlich. Fast geschlossene bürgerliche Rüstungslobbyist Matthias Zoller ist zufrieden. Er denkt bereits an die nächste Hürde, den Nationalrat.
Ich bin überzeugt, dass auch eine Mehrheit im Nationalrat verstehen wird, dass die Zeit sich geändert hat und Sicherheit etwas wert ist.
Doch das letzte Wort könnte das Volk haben. Matthias Zopfi von den Grünen sagt bereits im Ständeratssaal an die Adresse der Bürgerlichen.
Ich frage mich sogar, ob Sie hier nicht sich selbst, die für eine Lockerung sind, einen Bärendienst erweisen. Übertreibst du es beim Legiferieren, tust du ein Nein beim Referendum riskieren.
Sollten die Lockerungen so durchs Parlament kommen, dann ist ein Referendum von links sehr wahrscheinlich.
Dominik Meyer, lassen Sie uns noch etwas präzisieren. Also, falls einmal ein NATO-Staat angegriffen werden sollte, wären ja alle NATO-Staaten automatisch Kriegspartei. Dann könnte die Schweiz ja kein Kriegsmaterial mehr exportieren, oder?
Das ist das Grundproblem, ja. Und ein russischer Angriff zum Beispiel auf die baltischen Staaten ist ja leider auch nicht völlig unrealistisch. Die Lockerung, die der Ständerat heute beschlossen hat, würde der Schweiz in einem solchen Szenario etwas mehr Spielraum geben, weil ja Lieferungen an Länder wie Polen oder Deutschland künftig möglich wären, selbst wenn diese in einen Konflikt verwickelt sind. Aber, jetzt kommt das Aber, die Schweiz ist völkerrechtlich auch weiterhin an das Neutralitätsrecht gebunden. Das wäre mit dieser Lockerung nicht aus der Welt. Der Bundesrat müsste deshalb auch mit der Lockerung bei jedem Angriff auf ein NATO-Mitglied jede Lieferung an jeden NATO-Staat genau anschauen. Und die Bundesverwaltung macht sich schon konkrete Gedanken. Zum Beispiel könnte unterschieden werden, ob ein NATO-Staat einem anderen bloß mit Material hilft oder eben auch mit Truppen. Je nachdem wären Schweizer Rüstungslieferungen möglich oder eben nicht.
Wenn es um die Lockerung bei der Weitergabe von Schweizer Waffen geht und wir die Neutralität im Hinterkopf behalten, heißt das jetzt, dass mit dem Ständeratsentscheid neu Deutschland in der Schweiz Munition kaufen könnte für die Ukraine?
Diese Gefahr besteht, ja, und das wäre wiederum ein Verstoß gegen das Neutralitätsrecht. Die Befürworter sagen, ein solches Bubentrickli, das Deutschland für die Ukraine bestellt, das sei rein praktisch nicht denkbar, weil die Wartezeiten für Kriegsmaterial 5 Jahre und mehr betragen würden, also rasche, effiziente Lieferungen für die Ukraine gar nicht möglich seien. Doch bei den Bundesbehörden gibt es durchaus solche Bedenken und es läuft offenbar eine Diskussion, wie man solche, ja, Umgehungsgeschäfte verhindern könnte, wenn die Lockerung so durchs Parlament kommt.
Danke für diese Einladung, Dominik Mayer im Bundeshaus. Und damit zu den weiteren Meldungen mit Lukas Siegfried.
Außenminister Ignazio Cassis ist heute im Westjordanland und in Israel zu Besuch. In Ramallah hat er am Vormittag zuerst den palästinensischen Regierungschef Mohammed Mustafa getroffen, danach in Jerusalem den israelischen Außenminister Gideon Saar. Nach dem Treffen mit Mustafa teilte Cassis mit, die Schweiz sei zutiefst besorgt über das unerträgliche humanitäre Leid im Gazastreifen. Es brauche einen sofortigen, sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe. Diese Forderung der Schweiz habe er erneut bekräftigt. Und eine Zwei-Staaten-Lösung bleibe der einzige Weg zum Frieden, so Cassis. Mieterinnen und Mieter sollen künftig Anspruch auf eine Elektroladestation haben. Das will nach dem Nationalrat auch der Ständerat. Er hat heute einen Vorstoß aus den Reihen der Grünliberalen angenommen, mit 24-18 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Der Bund solle dafür sorgen, dass auch Mieterinnen und Mieter ihre Elektroautos bei sich zu Hause aufladen können. Dasselbe soll laut dem Vorstoß für Personen mit Stockwerkeigentum gelten. Der Bundesrat war gegen die Forderung, nun muss er trotzdem eine Gesetzesvorlage dazu ausarbeiten. Der Kanton Genf ist neu der ressourcenstärkste Kanton der Schweiz. Entsprechend muss er nächstes Jahr auch am meisten Geld an schwächere Kantone abgeben, nämlich 543 Millionen Franken. Das schreibt die Eidgenössische Finanzverwaltung. Sie hat die Zahlungen für den Finanzausgleich 2026 berechnet. Hinter Genf folgen die Kantone Zürich und Zug als größte Beitragszahler. Das Kunstmuseum Bern gibt ein Bild ab. Es handelt sich um Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus. Es geht um das Gemälde mit dem Namen «Le chemin des bois à Ville d'Avary» des englischen Malers Alfred Sisley. Erben eines jüdischen Unternehmers hatten Anspruch angemeldet auf das Bild. Der Unternehmer hatte dieses 1940 an einen Luzerner Kunsthändler verkauft. Das Museum schreibt, dies sei wegen der Verfolgung durch das nationalsozialistische Regime geschehen. Das Kunstmuseum Bern arbeite nun mit den Erben des jüdischen Unternehmens an einer einvernehmlichen Lösung. Nach dem tödlichen Amoklauf im österreichischen Graz gestern sind inzwischen alle 11 Verletzten in stabilem Zustand. Das haben die örtlichen Spitäler mitgeteilt. 2 Personen hätten schon auf die Normalstation verlegt werden können, 9 befinden sich noch auf der Intensivstation. Heute hat Österreich mit einer Trauerminute den Opfern des Amoklaufs an einer Grazer Schule gedacht. In der Hauptstadt Wien blieb unter anderem der öffentliche Verkehr für 1 Minute stehen. Ein 21-Jähriger hatte gestern an einer Schule in Graz 10 Menschen getötet und sich das Leben genommen. Das südkoreanische Militär hat Lautsprecherübertragungen in der Nähe der Grenze zu Nordkorea gestoppt. Damit sollen die Beziehungen mit dem nördlichen Nachbarland entspannt und das Vertrauen wiederhergestellt werden, schreibt das südkoreanische Verteidigungsministerium. Die Lautsprecher hatte Südkorea an der Grenze eingesetzt, um die nordkoreanische Seite mit Propagandadurchsagen und K-Pop-Musik zu beschallen. Dies als Reaktion auf nordkoreanische Ballons, mit denen über südkoreanischem Gebiet wiederholt Abfallbeutel abgeworfen wurden. Der Blick aufs Wetter. Heute und morgen ist es meist sonnig. Die Temperatur steigt heute im Norden auf rund 27, im Süden und Wallis bis auf 30 Grad. Morgen gibt's dann vielerorts einen Hitzetag mit mehr als 30 Grad.
Kritische Metalle wie Lithium, Kobalt oder Gallium braucht es für neue Technologien. Zurzeit werden viele dieser Rohstoffe unter schwierigsten Bedingungen abgebaut. Menschen und Umwelt leiden zum Teil stark und auch die organisierte Kriminalität mischt mit, zum Beispiel in Kongo. Nun wollen die USA an die Rohstoffe heran, die auf dem Meeresboden lagern. Eines der Probleme dabei, die Rohstoffe liegen nicht in US-amerikanischen Hoheitsgewässern, sondern in internationalen Gewässern, also in einer Region, die allen gehört. In der Clarion-Clipperton Zone im Pazifik 4. Im Pazifik, Entschuldigung, 4 Segeltage entfernt von San Diego. Frage an Wissenschaftsredaktorin Katrin Kapretz. Wie argumentieren die USA?
Die US-amerikanische Regierung wolle sich so Zugang zu Rohstoffen sichern, die beispielsweise in Batterien gebraucht werden, Solarpanels, Smartphones, aber auch in Waffensystemen oder medizinischen Geräten und damit die amerikanische Wirtschaft ankurbeln.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass diese Metalle wirklich verteilt würden zum Wohl aller? Wir reden ja eben von internationalen Gewässern.
Diese Wahrscheinlichkeit ist sehr klein. Es sind nur eine Handvoll Akteure, die in Sachen Tiefseebergbau vorne mit dabei sind. Einige Länder aus Europa, Japan, China oder Russland und dazu private Unternehmen, die mit kleinen Pazifikstaaten wie Tonga oder Nauru zusammenarbeiten. Diese Partnerschaften sind aber sehr umstritten. Papua-Neuguinea zum Beispiel war auf eine solche eingestiegen, investierte viel Geld in eine Firma namens Nautilus Minerals. Die ging dann 2019 bankrott. Papua-Neuguinea stand mit leeren Taschen da und lediglich der Firmenbesitzer hatte sich rechtzeitig verabschiedet und ging als reicher Mann aus dieser Partnerschaft hervor.
Meeresbiologen sind auf jeden Fall entsetzt über diese Idee, die jetzt im Raum steht. Wieso genau?
Ja, weil der Abbau von Metallen am Meeresgrund des Ökosystems Tiefsee massiv, vielleicht sogar irreversibel schädigen könnte. Und damit den Planeten Erde als Ganzes, weil die Tiefsee eben viel Wärme und CO2 aufnehmen kann, also sehr wichtig ist fürs Klima. Beim Tiefseebergbau sollen bis zu 90 Tonnen schwere Fahrzeuge auf den Meeresgrund hinabgelassen werden und dort die metallhaltigen Knollen aufsaugen, die weitflächig verstreut herumliegen. Dabei wirbeln die Fahrzeuge viel Sediment auf, sie machen Lärm, sie bringen Licht in ein normalerweise sehr dunkles Ökosystem und sie entreißen mit diesen Knollen auch Lebensraum für viele kleine und kleinste Lebewesen. Anschließend werden diese Knollen durch ein Rohr hochgepumpt zum Schiff an der Oberfläche, dort grob gewaschen und das trübe Wasser nachher wieder ins Meer gelassen, wo es langsam absinkt. Und auch diese trübe Sedimentfahne kann vielen Meereslebewesen erheblich zusetzen.
Wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass man auf weitere Abbauminen auf Land verzichten würde, wenn man in der Tiefsee schürft?
Ja, das ist schwierig zu sagen, weil das hängt maßgeblich davon ab, wie viel die Metalle aus der Tiefsee tatsächlich kosten würden. Und das weiß man schlicht und einfach noch zu wenig. Und drum, solange es Vorkommen an Land gibt, wo die Rohstofffirmen viel Erfahrung und Expertise bereits haben, ist der Abbau an Land finanziell deutlich weniger riskant, kommt also zugunsten des Tiefseebergbaus zum Zug.
Zurück zu den Plänen der Regierung Trump. Wer entscheidet denn, ob Rohstoffe im Ozeanboden geschürft werden dürfen oder nicht?
Das ist die internationale Meeresgrundbehörde. Sie ist der UN angegliedert und hat ihren Sitz auf Jamaika. Und sie arbeitet mittlerweile seit Jahrzehnten an verbindlichen Regeln für den Tiefseebergbau und auch an Regeln dafür, wie die Gewinne daraus gerecht verteilt werden sollen. Da sind mehr als 160 Staaten involviert, also ein hochkomplexes Projekt, das Zeit braucht. Viele Jahre lang hatte die Behörde einen sehr industrienahen Mann in der Leitung. Letztes Jahr nun wurde recht überraschend eine brasilianische Ozeanologin zur neuen Generalsekretärin gewählt. Sie hat das Vorpreschen der US-amerikanischen Regierung eindeutig verurteilt und unter ihr stehen die Chancen nun auch besser, dass die grossen Bedenken seitens der Wissenschaft wieder mehr Gehör bekommen.
Danke für den Einblick, Katrin Caprez im Rendezvous. Und da geht es so weiter. Wilde Schießereien, Anschläge, ein lebensgefährlich verletzter Präsidentschaftskandidat. Was ist los in Kolumbien? Wo sind all die Männer hin und warum gibt's so wenig Neugeburten? Russlands Problem mit der Demografie. Wer beerbt den neuen Bundesrat Martin Pfister in seinem Heimatkanton? Blick nach Zug vor der Wahl am Sonntag. Kolumbien wird erschüttert von Gewalt. Im Südwesten des Landes gab es über 20 Attentate mit Sprengkörpern und Autobomben sowie Schießereien. Die Bilanz mindestens 7 Tote, 28 Verletzte. Als Drahtzieherin wird eine Splittergruppe der linken FARC, der früher größten Guerilla-Organisation Lateinamerikas, genannt. Die Anschläge richteten sich offenbar gegen die Polizei. Der Bürgermeister der nächstgelegenen Stadt Cali sagte, sie wollen zurück ins Jahr 1989, wir werden es nicht zulassen. Frage an SRF Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado, was ist da los in Kolumbien?
Ja, das war eine Anschlagsserie nahe der Stadt Cali im Südwesten des Landes. Laut den Behörden soll die EMC-FARC hinter den Angriffen stecken. Diese Gewalteskalation, das weckt Erinnerungen an die blutigen Guerillakämpfe der 80er, zumal auch nur wenige Tage nach dem Attentat auf Senator Miguel Uribe in Bogotá.
Eben, am Wochenende gab es auch ein politisches Attentat auf den Präsidentschaftsanwärter der Opposition, Miguel Uribe. Bei einem Wahlkampfauftritt wurde er lebensgefährlich verletzt und liegt seither im Koma. Was ist mittlerweile bekannt über die Täter?
Gefasst wurde bisher ein 15-jähriger Attentäter. Nach den Auftraggebern wird noch gesucht. Die kolumbianische Staatsanwaltschaft vermutet, der Angriff könnte einen Guerilla-Hintergrund haben.
Welche Indizien sprechen dafür?
Ja, zum einen der minderjährige Attentäter. Das passt gut zum Vorgehen von Guerillas und Drogenbanden in der Region. Sie rekrutieren oft Teenager und bilden sie zu Auftragsmördern aus, weil Minderjährige weniger harte Haftstrafen riskieren. Dann wurde der Täter laut Polizei auch mit einer US-amerikanischen Waffe erwischt. Auch das passt ins übliche Muster. Die Drogen wandern rauf Richtung Norden, die Waffen runter von den USA Richtung Süden. Und dann ist da noch ein mögliches Motiv. Uribes politischen Ziele waren sicher unbequem aus Sicht der Guerillas.
Was wollte denn Uribe?
Miguel Uribe sprach sich als Konservativer für eine harte Hand im Umgang mit den Guerillas aus, besonders mit Blick auf die Region Catatumbo im Nordosten des Landes. Dort bekämpfen sich seit Anfang Jahr zwei Rebellengruppen, die EMC-FARC und die ELN.
Es heißt immer wieder, einzelne Regierungen würden mit den Drogenkartellen zusammenarbeiten, statt sie zu bekämpfen. Was wissen Sie darüber?
Im Fall von Kolumbiens Nachbarland Venezuela ist das ein offenes Geheimnis. Die unabhängige Plattform Inside Crime hat zum Beispiel nachgewiesen, dass der Kokainhandel in Venezuela direkt von der Regierung gemanagt wird. Also das ist eine wichtige Einkommensquelle für Präsident Nicolas Maduro. In Ecuador drohen ähnliche Strukturen zu entstehen. Die Regierung von Daniel Noboa bekämpft die Drogenkartelle dort zwar mit aller Härte, aber sie haben den Staat in den letzten Jahren unterwandert. Und Ecuadors Staatsanwaltschaft führte in der Vergangenheit Razzien durch, konnte nachweisen, dass sogar Antidrogenbeauftragte, Anwälte und Richter von den Kartellen bestochen wurden. Und in Kolumbien kommt noch hinzu, dass der Staat nach Jahrzehnten des internen bewaffneten Konflikts mit verschiedenen Guerillas ohnehin geschwächt ist und durch die jüngsten Attentate jetzt noch weiter geschwächt wird.
Teresa Delgado, vielen Dank für die Einordnung im Rendezvous. Wissen ist Macht. So behalten Staaten gewisse Fakten für sich. In Russland zum Beispiel sind gewisse Zahlen in Statistiken geheim. Die Statistikbehörde Rosstat verzichtet konkret im März auf detaillierte Angaben zu Geburten und Todesfällen. Der Grund dafür ist vermutlich der Bevölkerungsrückgang, den die Regierung zu bekämpfen versucht. Der unabhängige Demograf Alexei Rakscha versucht, verlässliche Zahlen zu finden, obwohl das Thema politisch immer heikler wird. Russland-Korrespondent Callum McKenzie.
Dass Russlands Statistikamt Rosstat nicht immer eine verlässliche Quelle ist, weiß Alexei Rakscha aus erster Hand. Der Demograf arbeitete dort 6 Jahre lang. Absichtlich gefälscht würden die Bevölkerungszahlen bei Rosstat nie, sagt er. Aber je nach Aussage wurden sie veröffentlicht oder zurückgehalten. In der Pandemie kam der Befehl von oben, Todesursachen nicht mehr zu publizieren, weil ich schrieb, dass viel mehr Menschen an Covid stürben, als offiziell kommuniziert wurde, feuerten sie mich. Auch jetzt will Rakscha nicht schweigen. Er arbeitet freiberuflich weiter und gilt als führender Bevölkerungsforscher Russlands. Doch seine Arbeit wird schwieriger. Rosstat publiziert immer weniger detaillierte Daten, so Rakscha. Darum beziehe er seine Zahlen woanders, etwa bei regionalen Standesämtern. Doch auch diese Quellen versiegen. Einige Standesämter, die früher Zahlen lieferten, haben jüngst damit aufgehört, sagt er. Noch könne er sich trotzdem ein grobes Bild machen. Das Bild sieht schlecht aus. Russlands Bevölkerung geht zurück. Die Geburtenzahlen sind die tiefsten seit über 200 Jahren. Die Todesrate hingegen ist für Europa sehr hoch, vor allem bei Männern. Für eine Wirtschaft, die an ihre Grenzen gerät und einen akuten Arbeitsmangel spürt, ist das ein Problem. Der Krieg gegen die Ukraine spiele allerdings nur eine Nebenrolle, so Rakscha. Männer trinken und rauchen bis heute viel. In der niedrigsten Bildungsklasse werden sie im Schnitt nur 55 Jahre alt. Genau solche Männer sind es vorwiegend, die einen Armeevertrag unterschreiben. Weil Russlands Verluste an der Front vor allem Männer betreffen, die ohnehin eine niedrige Lebenserwartung haben, zeigten sie sich kaum in den Statistiken, als diese noch publiziert wurden. Das alles heißt allerdings, dass Russlands Bevölkerungsproblem bei einem Ende des Krieges nicht gelöst sein wird. Russlands Geburtenrate ist nicht katastrophal tief, so Rakscha. Sie sei sogar etwas höher als in der Schweiz. Doch während andere Länder ihren Bevölkerungsschwund mit Einwanderung oder gezielter Sozialpolitik bekämpften, gerieten die russischen Behörden in Panik. Sie schlagen meist unsinnige Maßnahmen vor, sagt Alexei Rakscha. Er meint etwa die Einschränkung von Abtreibungen, die Appelle an sogenannte traditionelle Werte, die Geldzuschüsse für schwangere Studentinnen oder Mütter von 10 Kindern. Sie wollen, dass Frauen früher und mehr Kinder haben, so Rakscha. Dabei gäbe es in Russland mehr junge und große Familien als in anderen Ländern. Aber in Russland entschieden sich zu wenig Paare für ein zweites Kind. Die Geburt zweiter Kinder in Familien fördert man mit Zuschüssen, mit dem Bau von Kinderkrippen und der Bekämpfung der wirtschaftlichen Ungleichheit, so Rakscha. Das alles macht Russland entweder unzureichend oder gar nicht. Zwar hat Wladimir Putin 2024 zum Jahr der Familie erklärt und riesige Sozialausgaben versprochen. Auf diese warte man bis heute, so Rakscha. Für den Krieg gibt Russland 6% seines Bruttoinlandprodukts aus, sagt er. Ein Sozialprogramm zur Förderung der Geburtenrate würde 1/10 davon kosten. Früher hieß es, dafür gäbe es kein Geld. Jetzt sehen wir, die Prioritäten sind einfach andere. Alexei Rakscha hält sich mit seiner Kritik und seiner politisch heiklen Arbeit nicht zurück. Doch er nehme die Gefahr in Kauf, sagt er. Erst vor Tagen wurde er von den Behörden zum ausländischen Agenten deklariert. Der Stempel ist mit Auflagen verbunden, die seine Arbeit und sein Privatleben zusätzlich erschweren werden. Russland verlassen, sagt Alexei Raksha, werde er wohl erst, wenn die Behörden gar keine Daten mehr publizierten.
SRF Verkehrsinfo von 12.55 Uhr. Vorsicht in der Region Biel. Auf der A5 Richtung Biel im Lengholztunnel besteht Gefahr durch einen Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Die Konkordanz, ein Begriff, der fest zur Schweizer Demokratie gehört. Alle politischen Lager sollen ins System eingebunden werden, um so möglichst breit abgestützte Lösungen zu finden. In der Zentralschweiz ist die Konkordanz unter Druck. Zum Beispiel in Zug. Dort entscheidet die Bevölkerung diesen Sonntag, wer in der Kantonsregierung Nachfolger wird des frisch gebackenen Bundesrats Martin Pfister. Die bürgerlichen Parteien haben keine Lust, den Sitz der Linken zu überlassen, auch wenn diese gemessen an der Wählerstärke Anrecht darauf hätte. Markus Föhn.
Je knapp 20 Sitze für Mitte, FDP, SVP und das linke Lager. Im Zuger Kantonsparlament sind die Machtverhältnisse ziemlich ausgeglichen. Im Gegensatz zur Kantonsregierung. Dort stellt die Mitte 3 Mitglieder, FDP und SVP je 2 und die Linke ist außen vor. Das soll aus Sicht der Bürgerlichen auch so bleiben. Am 15. Juni, wenn die Zugerinnen und Zuger den Platz in der Regierung wieder besetzen, der durch Martin Pfisters Wahl in den Bundesrat frei geworden ist, will die Mitte dessen Sitz verteidigen. Die FDP greift gar an und will einen dritten Sitz. Auf eine Kandidatur verzichten, um im Sinne der Konkordanz der Linken das Mandat in der Regierung zu ermöglichen, das ihr aufgrund ihrer Stärke im Parlament zustünde. Für FDP-Kandidatin Carina Brücker ist das kein Thema.
Für mich ist ein Exekutivamt nicht eine Frage von Quoten oder Partei, es ist eine Frage von der Kompetenz.
Und auch Mitte-Kandidat Andreas Hauser betrachtet das Parteibuch auf Regierungsebene als eher zweitrangig.
Es handelt sich um eine Personenwahl. Im Mittelpunkt steht Sachpolitik. Und von dort her ist es richtig, dass die Bevölkerung da kann entscheiden, wer dazu optimal geeignet ist.
Die Parteizugehörigkeit als Nebensache, das sieht die Linke anders. Seit 2018 ist sie nicht mehr in der Zuger Regierung und seither fehle in der Exekutive die Stimme eines Teils der Gesellschaft, sagt Andreas Lustenberger, der als gemeinsamer Kandidat von SP und Grünen zur Wahl antritt.
Es fehlt sichtweise auf die Menschen, die Ende Monat nicht viel auf die Seite legen können. Oder jeden Monat müssen überlegen, wie kann ich alle meine Fixkosten überhaupt noch zahlen.
Um Probleme wie die hohen Wohnkosten in Zug in den Griff zu bekommen, müssten alle grossen Parteien angemessen in der Regierung vertreten sein, sagt er. Solche Konkordanzregierungen seien in der Zentralschweiz lange üblich gewesen, sagt Tobias Arnold, Politologe und Kenner der hiesigen Politlandschaft. Im Sinne eines freiwilligen Proporzes hätten die bürgerlichen Parteien bei Regierungswahlen nur so viele Kandidierende aufgestellt, wie es ihrer Wählerstärke entsprach und so linke Sitze ermöglicht. Doch das habe sich geändert.
Wir können da eigentlich heute aus ganz neutraler Sicht nicht mehr von einer Normalität eines freiwilligen Proporzes in der Zentralschweiz sprechen.
So griffen in Schwyz die Bürgerlichen den linken Sitz bereits 2012 erfolgreich an, in Zug 2018. In Uri flog die SP vergangenes Jahr aus der Regierung und in Luzern schaffte sie erst vor 2 Jahren wieder die Rückkehr in die Exekutive. Für diesen Paradigmenwechsel seien nicht nur die bürgerlichen Parteien verantwortlich, sagt Tobias Arnold, sondern auch deren Wählerinnen und Wähler.
Was man einfach beobachten kann, ist schon, dass die bürgerlichen Wählerinnen und Wähler vor ein paar Jahrzehnten, als die Konkordanz eben auch auf kantonaler Stufe noch stärker verbreitet war, dass die Denkweise stärker da war, dass man sich gesagt hat, ich wähle zwar bürgerlich, aber ich finde, dass die Linke auch eine Stimme haben sollten in der Regierung.
Der Politologe führt dies auf eine gesellschaftliche Polarisierung zurück. Untergegangen seien die Zentralschweizer Kantone deshalb zwar nicht. Dennoch, es gebe gute Gründe für Konkordanzregierungen in einer direkten Demokratie.
Da ist es aus Sicht der Regierung immer im Interesse, dass man alle relevanten größeren gesellschaftlichen und politischen Kräfte möglichst früh mit am Tisch hat.
Weil das Stimmvolk steht, sein Veto gegen Regierungsentscheide einlegen könne. Erhält der Kanton Zug wieder eine Konkordanzregierung mit linker Beteiligung? Die Frage wird sich wohl auch am Wahltag am 15. Juni noch nicht klären. Neben Kandidierenden der Mitte, der FDP und der Linken steigen auch die GLP und zwei Kleinparteien ins Rennen. Ein zweiter Wahlgang im August ist daher wahrscheinlich.
Markus Fünn. Er ist ein Pionier, ein Neudenker, Roger Schawinski. Der Zürcher gründete mit Radio 24 das erste Privatradio und ebnete den Weg für weitere Privatradios. Er gründete auch den ersten lokalen Privatfernsehsender der Schweiz. Und das ist längst nicht alles. An seinem Geburtstag heute ist er im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Lukas Siegfried.
Kriegsmaterial aus Schweizer Produktion soll künftig einfacher ins Ausland exportiert werden können. Das will der Ständerat. Er hat zugestimmt, das Kriegsmaterialgesetz zu ändern. Als nächstes entscheidet der Nationalrat darüber. Mieterinnen und Mieter sollen bei sich zu Hause künftig Anspruch auf eine Elektroladestation haben. Das will nach dem Nationalrat auch der Ständerat. Der Bundesrat war dagegen. Nun muss er trotzdem eine Gesetzesvorlage dazu ausarbeiten. Außenminister Ignazio Cassis ist zu Besuch im Westjordanland und in Jerusalem. Dort habe er die Forderung bekräftigt, dass es einen sofortigen, sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe im Gazastreifen brauche. Und eine Zwei-Staaten-Lösung bleibe der einzige Weg zum Frieden. SRF Verkehrsinfo von 13.01 Uhr. Weiterhin Vorsicht in der Region Biel. Auf der A5 Richtung Biel im Längholztunnel.